Ja, wir wollen noch aufstehen und beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Größe, für deine Macht, für deine Herrlichkeit, für deine Gegenwart auch heute hier. Wir danken dir, dass viele von uns dich kennen dürfen und dass wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu haben, dein Wort zu hören. Und bitte öffne uns die Herzen, öffne uns die Ohren und schenk doch Gnade zum Reden. Nimm alles heute unter deine Führung. Auch in Tittmoning, Herr, verherrliche auch jetzt deinen Namen, auch dort durch die Predigt. Hab Dank, dass du da bist. Amen. Amen. Laut Programm wäre heute der Schorsch dran gewesen, aber der ist heute in Gießen mit Martin, wo dem Andreas Wudel sein Abschluss, sein Examen gefeiert wird. Jetzt übernehme ich heute die Predigt mit dem Thema vom nächsten Sonntag, Dankbar in Krankheit und Gesundheit. Und Schorsch spricht dann nächsten Sonntag, Dankbarkeit in Krisen. Auf jeden Fall geht es schon durchs ganze Monat, geht es um Dankbarkeit. Und ich denke schon, dass es ein ganz wichtiges Thema ist für uns alle. Und es ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft, denke ich, auch immer weniger Bedeutung hat. Ich habe mich auch gefragt, woran liegt es, dass es immer weniger dankbare Menschen gibt? Ich glaube, das hat besonders einen Grund in unserem Land, in unserer Gesellschaft, dass wir immer mehr meinen, dass wir Anspruch haben auf das, was wir bekommen. Es steht uns ja alles zu, also warum sollen wir noch dankbar sein? Es wird den Kindern schon gesagt, dass sie Anspruch haben auf ein angemessenes Taschengeld. Die Kinder haben Anspruch auf Schulbildung in unserem Land, auf Förderung, auf Ausbildung. Sie haben Anspruch darauf, wenn sie weiter weg wohnen, dass ein Bus sie zur Schule bringt. Wir haben Anspruch als Erwachsene auf einen ordentlichen Gehalt, der nach Tarif geregelt ist. Wir haben Anspruch auf Urlaub, auf Überstundenzuschlag, auf Arbeitslosengeld, wenn wir keine Arbeit haben. Wenn wir älter werden, haben wir Anspruch auf Rente. Wir haben Anspruch auf Vorsorge und Vorsorgeuntersuchungen, auf Beratung, Entschädigung, auf Kinderkrippen. Und ja, wenn wir hier im Gottesdienst zusammen sind, haben wir vielleicht auch Anspruch auf einen ordentlichen Gottesdienst, auf eine Predigt, die hoffentlich gut vorbereitet ist. Und dann haben wir auch, so denken wir zumindest, Anspruch auf Gesundheit. Denn dafür bezahlen wir an die Krankenkasse. Wir bezahlen vielleicht noch Zusatzversicherungen. Und dann steht uns ja auch zu, dass wir gesund bleiben. Und es ist kein Wunder, dass unsere Ärzte und ihre Helfer auch immer mehr unter Druck geraten bei diesem Anspruchsdenken und Machbarkeitsdenken, was wir haben. Also, wofür sollten wir noch dankbar sein? Ich glaube, wir vergessen auch, dass 95% der Weltbevölkerung es schlechter haben als wir und viele das nicht haben, was wir genießen. Und wenn wir in andere Länder fahren zum Urlaub machen, dann sind wir auch meistens dort, wo es den Menschen gut geht. Und ein paar Kilometer weiter, oft in den Slums und in den Dörfern, wo die Menschen Not leiden, da kommen die wenigsten hin, auch in ihrem Urlaub. Und Gott? Wo steht jetzt Gott in unserer Gesellschaft? Wo steht Gott in unserem persönlichen Leben? Ja, ein paar Lücken bleiben ja dann noch in unserem Anspruchsdenken. Es gibt noch ein paar Sachen, die nicht geregelt sind. Es gibt die ganze Weltsituation, der vielleicht drohende Kriege, Terrorgefahr und so weiter, AIDS, das immer mehr zunimmt. Ja, dafür ist ja dann Gott noch zuständig, dass er diesen Menschen hilft, die Not leiden. Und in unserem Land, ja gut, es gibt Krankheiten, die nicht geheilt werden können. Da kann ja Gott noch herhalten als letzte Krücke. wenn kein Arzt mehr helfen kann. Vielleicht holt man doch dann mal einen Geistlichen ans Krankenbett, der soll dann beten, dass es wieder besser geht, aber ja nicht zu nahe kommen. Zur Zeit des Herrn Jesus waren es auch einmal 90%, die so gedacht haben. Und vielleicht sind es heute mehr als 90%. Wir lesen diese Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Da heißt es, und es geschah, als er, also als Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also hier sind 10 Menschen. Ich möchte es mal für unsere Zeit ein bisschen umdenken. 10 Leute in einer Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe, Aussatz. Die Ärzte konnten nicht mehr helfen. Von den geistlichen Führern waren sie ausgestoßen, ausgegrenzt. Und dann hatten sie so eine Gruppenstunde und kommen auf die Idee, wir könnten doch mal beten, wir könnten es doch mal mit Beten probieren. Jesus ist ja zurzeit da und wenn wir da einfach mal hingehen und beten, beten heißt ja reden mit Gott und hier war es der Sohn Gottes. Und sie haben es getan, sie haben sogar inbrünstig gebetet, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Sie haben gerufen, Gott um Hilfe gerufen und Gott greift ein. Ein bisschen Glaube hat Jesus auch verlangt und sie haben auch ein Stück weit Glauben gezeigt. Sie wurden nämlich nicht gleich rein, sondern erst als sie hingingen und sich dem Priester gezeigt hatten, da wurden sie rein. Alle 10 wurden ohne Ausnahme geheilt. Und dann geht es weiter, 9 von diesen 10 gehen nach Hause oder zu ihren Arbeitskollegen, bereiten vielleicht ein Fest vor, eine Fete, ein Festessen, Familientreffen und feiern, dass sie wieder gesund sind und nur einer kehrt um. Einer, als er sah, dass er geheilt worden war, kehrt um und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Das war nicht mal ein frommer Mensch. Das war einer, der am Rande stand in der Gesellschaft damals. Und Jesus fragt, hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Einer kehrte um. Und genau hier liegt das Problem in unserer Gesellschaft und in der ganzen Menschheit. Selbst bei Gott meinen wir, einen Anspruch auf Hilfe zu haben. Und wir vergessen, dass es ganz umgekehrt ist. Nicht wir haben einen Anspruch, dass Gott uns hilft, sondern Gott hat einen Anspruch auf uns, denn er ist unser Schöpfer. Im Psalm 100, Vers 3 heißt es, er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Nicht er kann froh sein, dass wir ihm nachfolgen, sondern er ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht, er ist unser Hirte, er möchte uns vorausgehen, er möchte, dass wir ihm folgen. Und wir sind kein Produkt des Zufalls, sondern wir sind Geschöpfe des lebendigen Gottes. Und dieser Gott hat sich jedes Detail unseres Körpers ausgedacht. Im Psalm 139 wird es so beschrieben, Vers 13: Du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als vorgeformten Keim. Wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht. Und von Milliarden Menschen ist nicht einer wie der andere. Jeder hat das Siegel auf sich einmalig, made by God. Und doch gibt es so wenige, die Gott dafür danken und dafür ehren, wie Gott sie geschaffen hat. Und es braucht deshalb auch keinen Wundern, dass es so dunkel wird in unserer Welt. Das hat auch Paulus an die Römer geschrieben im Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Obgleich sie Gott erkannten, obgleich sie wussten, ja, da muss doch ein Schöpfer dahinter stehen, haben sie ihn nicht geehrt als Gott, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, heißt es hier. Haben sich auf ganz andere nichtige Dinge konzentriert und ihr Herz wurde verfinstert. Es wurde dunkel und es wird dunkel in dem Herzen, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Auch Mose ermahnt das Volk Gottes, auf den Schöpfer zu achten. Mose hat auch mal ein Lied gesungen, wo es seinem Volk, und es ging ihm darum, Gott die Ehre zu geben. Im 5. Mose 32, ab Vers 3. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken. Ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Und jetzt eine Frage an uns alle. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Dankst du dem Herrn, deinem Gott? Hast du ihm heute schon gedankt? Oder ist auch bei dir noch finster im Herzen? Ich denke, es ist gut, wenn wir es merken, dass es dunkel in unserem Herzen ist, denn dann kann uns Gott helfen. Ich habe gestern an eine Geschichte gedacht, an einen Missionar, vielleicht haben es manche schon gehört, Samuel Hebig. Der hatte eine ganz einfache Art, das Evangelium zu verkündigen. Er war Missionar in Indien und hat besonders unter den englischen Offizieren und Soldaten missioniert. Und Gott hat es ihm eines Tages aufs Herz gelegt, einen Offizier zu besuchen. Und dann kam er dorthin und der Offizier saß in seinem Liegestuhl, hat sich gerade gesonnt und ausgeruht. Und dieser Missionar hatte einfach so eine Art an sich, ich glaube, er war auch irgendwie ein ehemaliger Offizier. Er geht zu dem hin und sagt zu ihm, nehmen Sie Ihre Bibel und lesen Sie. Lesen Sie die ersten beiden Verse in der Bibel. Und viele wissen vielleicht, was dort steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. und es war Finsternis auf der Tiefe. Das genügt, sagt dieser Missionar, und geht wieder und lässt diesen Offizier zurück und nachdenken, was das jetzt eigentlich gewesen ist. Am nächsten Tag klopft er wieder. Der Offizier ahnt schon etwas, möchte fast nicht aufmachen, lässt ihn doch herein und wieder das Gleiche. Nehmen Sie Ihre Bibel, lesen Sie die ersten beiden Verse in der Bibel. Und die Erde war wüst und leer, liest er, und es war Finsternis in der Tiefe. Das genügt. Und am nächsten Tag, als Samuel Hebig wiederkommt, ist dieser Mann schweißgebadet. Er steht schon an der Tür. Er hat gewusst, er kommt bestimmt wieder. Und Gott hat zu seinem Herzen geredet. Er hat einfach gemerkt, bei mir ist es finster. Und dann sagt der Missionar wieder, nehmen Sie Ihre Bibel und lesen Sie den dritten Vers. Wisst ihr, was da steht? Und Gott sprach, es werde Licht. Das war sein Evangelium. Und er hat ihm erklärt, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, als das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das hat dieser Mann verstanden. Durch diese ganz einfachen Worte. Der Geist Gottes hat sie ihm aufgeschlossen, es ist finster bei mir. Und ich brauche dieses Licht und er hat es erkannt. Und Jesus kann nicht nur körperliche Gebrechen heilen, sondern er sieht vor allem auch die Gebrechen unseres Herzens. Er weiß, wo es uns wirklich fehlt. Und wenn Jesus was macht, dann macht er Wurzelbehandlung. Er geht der Ursache auf den Grund und er möchte uns da helfen, wo wir wirklich unser Problem haben. Deswegen sagt er auch in Matthäus 16, Vers 26, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und aus der Sicht können wir vielleicht auch diese Begebenheit verstehen im Markus-Evangelium, möchte ich auch noch lesen, in Markus 2, wo Jesus auch einem kranken Menschen begegnet. Es war eine ganz seltsame Situation, denn dieser Kranke wird nicht auf normalen Weg zu Jesus gebracht, sondern er kommt über das Dach, er kommt von oben. Das heißt, hier nach etlichen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser, solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Der stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten. Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also 4 Freunde bringen hier einen Gelähmten zu Jesus. Einen ganz ungewöhnlichen Weg durchs Dach, weil kein Platz war. Und das heißt dann, als Jesus ihren Glauben sah. Er sah nicht den Glauben erstmal des Gelähmten, sondern er sah den Glauben der Freunde, die ihren Freund zu ihm brachten. Und ich denke, es ist auch für uns ein schönes Vorbild, dass auch wir als Gläubige im Glauben auch andere zu Jesus bringen sollen und dürfen. Und es darf uns auch was dabei einfallen, wie wir ihn zu Jesus bringen. Es muss nicht immer der gewöhnliche Weg sein. Und als der nun vor Jesus liegt auf der Bahre und alle gespannt auf Jesus schauen, was er jetzt wohl macht, auch von oben die Freunde herunterschauen, da sagt Jesus auch was ganz Ungewöhnliches: Deine Sünden sind dir vergeben. Da möchte man vielleicht fragen, sieht denn Jesus nicht, was dieser Mensch jetzt braucht? Der wartet doch jetzt darauf, dass er gesund wird. Und jetzt sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt geht es ihm schon so schlecht und jetzt kriegt er noch was von Sünden zu hören. Und da sehen wir auch, wie ich vorher schon gesagt habe, Jesus sieht tiefer. Er sieht, was wirklich unter der Oberfläche ist. Er heilt ganzheitlich. Denn was nützt uns Gesundheit, wenn wir keinen Frieden mit Gott haben? Was nützt es uns, wenn wir gesund verloren gehen? Und jetzt stell dir vielleicht vor, wir würden ein Interview halten mit diesem vorher Gelähmten und würden ihn hinterher fragen, sag mal, wie siehst du das jetzt so im Nachhinein mit deiner Krankheit? Ist es wirklich so, dass die beste Krankheit, wie man so sagt, nichts taugt? Und ich glaube, er würde antworten, das stimmt nicht. Auch Krankheit kann hilfreich sein. Und ich bin dankbar für meine Krankheit und für die Zeit der Krankheit. Denn ohne diese Krankheit hätte ich nicht zu Jesus gefunden, hätte ich keine Vergebung gefunden, keinen Frieden. Und ich glaube, dieser Mann wusste auch, als Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, da wusste er, wovon Jesus sprach. Da hat er vor Augen, was in seiner Vergangenheit gelegen ist und was zu vergeben war. Ich hatte einen Freund, der wurde blind durch einen Verkehrsunfall. Und ich habe auch gestaunt, als ich ihn eines Tages habe sagen hören, ich bin dankbar für diesen Unfall, ich bin dankbar dafür, dass ich blind bin. Sonst hätte ich nie zu Gott gefunden. Ich habe früher nur für mein Vergnügen gelebt. Und so hat mich Gott zu sich gezogen. Ich kann es auch nur von mir selber sagen. Ich habe auch in der Jugend viele seelische Nöte und Ängste durchgemacht, ohne die ich nicht zu Gott gefunden hätte. Und ich höre es auch immer wieder von Patienten, die solche Dinge berichten. Ich denke zum Beispiel an einen, der 9 Monate auf der Intensivstation gelegen ist, die längste Zeit bis jetzt, und er hat später gesagt, ich glaube seitdem an Gott. Ich bin ein anderer Mensch geworden durch diese Krankheit. Eine andere Frau hat mal gesagt, in der Krankheit habe ich beten gelernt. Und viele sprechen davon, dass sie dankbarer geworden sind in der Krankheit. Dankbar für kleine Dinge. Dankbar einfach dafür, dass man laufen kann. Haben wir Gott schon gedankt, dass wir laufen können? Dankbar dafür, dass man schlucken kann, dass man sich waschen kann, dass man selber auf die Toilette gehen kann. Für viele ist es selbstverständlich. Aber wer einmal etwas entbehrt hat, der weiß, es später dann umso mehr zu schätzen. Doch am meisten hat der zu danken, dem auch wirklich bleibend geholfen wurde und der sich in der Hand eines lebendigen Gottes geborgen weiß. Und er kann so sagen, wie Paulus gesagt hat im Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. ob gesund oder krank, wir dürfen in Gottes Hand geborgen sein, wenn wir sein Kind sind. Wenn du es noch nicht bist, mach's heute fest. Es ist noch viel mehr als Gesundheit, ein Kind Gottes zu sein und zu wissen, wo es einmal hingeht. Tagtäglich zu wissen, es ist einer da, der mich hält, der mich trägt und der mich führt. Und auch wenn dir das mal als Gotteskind verdunkelt wird, es kann ja sein, dass wir es mal nicht sehen, dass er da ist, dann lerne trotzdem zu danken. Wir müssen zum Danken nicht immer gute Gefühle haben. Wir können auch Danke sagen, wenn es uns nicht danach zumute ist. Im Psalm 50, Vers 23 steht ein schöner Vers und ich liebe ihn eigentlich am meisten, so wie er in der Lutherbibel steht. Dort heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Da ist der Weg. Wenn ich im Danken bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg, um das Heil Gottes, um die Hilfe Gottes zu sehen. Es gibt ja diesen schönen Vers, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das Danken ist uns auch eine Hilfe in der Zeit, wo es uns manchmal schwerfällt und wo es ein Opfer ist, zu danken. Als Jona im Bauch des Fisches war, hat er auch gebetet und schließlich auch Gott gelobt. Ich möchte diese Verse noch lesen, Jona 2. Jona 2, ab Vers 6. Er beschreibt zuerst seine Situation im Bauch des Fisches, sagt in Vers 6, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Vielleicht kennen wir solche Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, wo wir meinen, jetzt geht's hinunter, jetzt ist keine Hilfe mehr da. Und er sagt aber weiter, da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Und der Herr gebot den Fisch und er spie Jona aus ans Land. Mir kommt so vor, wenn Jona jetzt hier eine Lektion gelernt hat und Gott sagt, okay, jetzt kannst du wieder raus. Jetzt hast du danken gelernt. Ich denke, dahin möchte uns Gott auch führen. Denn Dank ist der höchste Ausdruck des Glaubens. Mit dem Dank zeige ich, Herr, ich bin einverstanden mit dem, was du tust, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich bin einverstanden mit deinen Wegen, denn ich weiß, du hast den Überblick, du machst keine Fehler, du machst es gut. Deshalb danke Gott. Danke ihm für das, was zurückliegt, was er geschenkt hat, Gutes oder weniger Schönes, aber es war doch alles gut. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dank ihm für heute, für die Gegenwart. Ob du gesund bist oder krank, lern es zu danken oder auch ein Dankopfer zu bringen, denn dadurch wird Gott geehrt. Und dank ihm auch schon für die Zukunft, für seine Führung. Denn als Kind Gottes darfst du wissen, er geht voran und er führt dich, egal was kommen mag. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Er ist bei uns, selbst im Todestal. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 23, den viele sicher auswendig kennen. Aber ich möchte es euch empfehlen, auch diesen Psalm immer wieder auch zu beten und vielleicht zwischen jedem Vers auch ein Danke zu sagen. Wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und du darfst sagen, danke Herr, dass es so ist. Danke, dass du mein Hirte bist. Und dass ich wissen darf, dass du mir das gibst, was ich brauche, dass ich keinen Mangel haben muss. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Danke, Herr, dass du es tust, dass du auf grünen Auen führst, dass du mich nicht dahin führst, wo es nichts gibt, in die Wüste, sondern dahin, wo es auch Nahrung gibt. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Danke, Herr, dass du mich auf rechter Straße führst. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Danke, Herr, auch wenn ich dich nicht sehe manchmal, du bist bei mir, auch im Tal der Todesschatten, du tröstest mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ja, danke, Herr. Selbst wenn andere mich nicht mögen, mir nachstellen, mich verfolgen, du bist dennoch da. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke, Herr, dass ich in deinem Haus immer bleiben darf und dass du immer bei mir bist. Amen.